obvious.
Love rules the world, darum singen wir.
yakıldık, ölmedik. İşte buradayız, şimdi burada. Dirençte, inançta en öndeyiz biz. İşte buradayız, şimdi burada. İşte buradayız, şimdi burada.
I can't wait to get back home. NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöthen liest heute die 55. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi. Die Veränderungen im Leben des Gutsbesitzers Konstantin Lewin reißen nicht ab. Kurz nach seiner Hochzeit mit der Fürstentochter Kitty musste er seinen Bruder Nikolai beerdigen. Nun erfährt er, dass Kitty schwanger ist. Die junge Frau erhält daher Besuch von ihrer Schwester Dolly, ihrer Mutter und ihrer guten Freundin Warenka, die sie bei einem Kuraufenthalt im deutschen Bad Soden kennengelernt hat. Derweil sind Anna und Wronski zurück nach St. Petersburg gereist. Dort ist es Anna gelungen, trotz des Verbots ihres Mannes Alexei Karenin, den gemeinsamen Sohn Serjoscha zu besuchen. Aufgewühlt durch das emotionale Erlebnis gerät sie in Zweifel, ob die Liebe zu Wronski es wirklich wert war, ihr altes Leben aufzugeben. Darüber geraten die beiden in Streit. Um sich Mut zu machen, will Anna Wronski beweisen, dass sie das Gerede der Gesellschaft nicht stört. Gemeinsam mit ihrer Freundin, der Prinzessin Varvara, beschließt sie, zur Premiere der neuen Oper ins Theater zu gehen. Herausgeputzt präsentiert sie sich Wronski und teilt ihm ihren folgenreichen Entschluss mit. Hören Sie nun Ulrich Nöthen.
»Wollen Sie wirklich ins Theater?« fragte er und vermied es, sie anzuschauen. »Wieso fragen Sie das so erschrocken?« Erneut war sie verletzt, weil er sie nicht anschaute. »Wieso sollte ich denn nicht?« Sie schien die Bedeutung seiner Worte nicht zu verstehen. »Versteht sich, da gibt es überhaupt keinen Grund«, sagte er finster. »Das genau sage ich auch.« Mit Vorbedacht verstand sie die Ironie seines Tonfalls nicht und rollte gelassen einen langen, duftenden Handschuh auf. »Anna, um Gottes Willen! Was haben Sie?« sagte er, um sie aufzurütteln, genauso wie das einst Ihr Mann gesagt hatte. »Ich verstehe nicht, wonach Sie fragen. Sie wissen, dass es unmöglich ist.« »Wieso? Bin ich allein? Prinzessin Varvara ist sich ankleiden gefahren. Sie kommt mit?« Er zuckte die Schultern mit einer Miene aus Verwunderung und Verzweiflung. »Aber wissen Sie denn nicht?« hob er an. »Ich will es aber nicht wissen!« Sie schrie beinahe. »Will es nicht! Bereue ich denn, was ich getan habe? Nein, nein und nochmals nein. Und wenn es noch einmal käme, wäre es noch einmal dasselbe. Für uns, für mich und für Sie ist nur eines wichtig, ob wir einander lieben. Andere Überlegungen gibt es nicht. Wozu wohnen wir hier getrennt und sehen uns nicht? Warum ist es unmöglich? Ich liebe dich und mir ist alles gleich«, sagte sie auf Russisch und blickte ihn mit besonderem, ihm unbegreiflichen Glanz in den Augen an, »wenn du dich nicht verändert hast. Wieso schaust du mich nicht an?« Er schaute sie an. Er sah die ganze Schönheit ihres Gesichts und ihrer Toilette, die ihr stets so gut stand. Jetzt aber waren es gerade ihre Schönheit und Eleganz, was ihn verstimmte. »Mein Gefühl kann sich nicht verändern, das wissen Sie. Aber ich bitte Sie, nicht zu fahren. Ich beschwöre Sie«, sagte er erneut auf Französisch, mit zärtlichem Flehen in der Stimme, aber mit Kälte im Blick. Sie nahm die Worte nicht wahr, sah aber die Kälte des Blicks und erwiderte verstimmt, »Und ich bitte Sie, mir zu erläutern, warum ich nicht fahren soll. Weil Sie sich damit antun könnten, dass...« Er stockte verwirrt. »Ich verstehe überhaupt nichts. Er schwinde pas compromettant und Prinzessin Varvara nicht schlechter als andere. Da ist sie ja.« 33. Wronski empfand zum ersten Mal Ärger, beinahe Wut auf Anna, da sie ihre Situation mit Vorbedacht nicht verstehen wollte. Diese Empfindung war umso stärker, als er ihr den Grund für seinen Ärger nicht hatte ausdrücken können. Wenn er ihr offen gesagt hätte, was er dachte, so hätte er gesagt, in dieser Aufmachung, mit der allbekannten Prinzessin im Theater zu erscheinen, bedeutet nicht nur den eigenen Status als gefallene Frau anzuerkennen, sondern auch die Gesellschaft herauszufordern, sich also für immer von ihr loszusagen. Er hatte ihr das nicht sagen können, aber wie kann es sein, dass sie das nicht begreift? Und was geht in ihr vor? Fragte er sich. Er spürte, wie seine Achtung vor ihr abnahm und zugleich das Bewusstsein von ihrer Schönheit zunahm. Finster kehrte er in sein Zimmer zurück, setzte sich zu Jaschwin, der seine langen Beine auf einem Stuhl ausgestreckt hatte und Cognac mit Selterswasser trank, und ließ sich das Gleiche servieren.
Du sagst,
der Maguchi von Lankowski
ist ein gutes Pferd. Und ich rate dir, es zu kaufen, sagte Jaschwin nach einem Blick auf die düstere Miene des Kameraden. Es hat ein Hängehintern, aber Beine und Kopf lassen nichts zu wünschen übrig.
Ich glaube, ich nehme es, erwiderte Wronski. Das Gespräch über Pferde interessierte ihn. Aber keinen Moment vergaß er Anna. Unwillkürlich lauschte er auf die Schritte im Flur und blickte zur Uhr am Kamin. Anna Arkadjewna lassen melden, dass sie ins Theater gefahren sind. Jaschwin kippte noch ein Gläschen Cognac in das Sprudelwasser, trank aus und stand auf, knöpfte die Uniform zu.
»Nun, fahren wir«,
sagte er mit kaum merklichem Lächeln unterm Schnurrbart, und mit diesem Lächeln zeigte er, dass er den Grund für Wronskis Missstimmung kannte, aber dem keine Bedeutung beimaß. »Ich fahre nicht«, antwortete Wronski finster.
»Ich muss aber, ich hab's versprochen. Dann auf Wiedersehen.«
»Oder komm noch ins Parkett, nimm den Platz von Krasinski«, fügte Jaschwin beim Hinausgehen an.
»Nein, ich hab zu tun.«
»Mit einer Ehefrau hat man Sorgen, mit einer Nicht-Ehefrau noch mehr«, dachte Jaschwin beim Verlassen des Hotels.
Allein geblieben stand Wronski vom Stuhl auf und wanderte durchs Zimmer. »Was ist heute?« »Vierte Abonnementsvorstellung. Jegor ist dort mit seiner Frau, Mutter wohl auch. Das bedeutet, ganz Petersburg ist dort. Jetzt tritt sie ein, legt den Pelz ab und zeigt sich aller Welt.«
»Tuschkewitsch, Jaschwin, Prinzessin Varvara«, stellte er sich vor, »und was ist mit mir? Fürchte ich mich oder überlasse ich es Tuschkewitsch, sie unter seinen Schutz zu nehmen? Wie ich es auch drehe und wende. Dumm. Zu dumm. Und wieso bringt sie mich in diese Situation?« Sein Arm fuhr durch die Luft.
Bei dieser Bewegung blieb er an dem Tischchen hängen, auf dem die Seltersflasche und die Karaffe mit dem Cognac standen, und hätte sie fast umgestoßen. Er griff noch danach, ließ sie aber fallen, gab vor Ärger dem Tisch einen Tritt und läutete.
»Wenn du bei mir dienen willst«, sagte er zu dem eintretenden Kammerdiener, »denk dran, was deine Aufgabe ist, dass mir so etwas nicht wieder vorkommt. Du musst es wegräumen.«
Der Kammerdiener fühlte sich unschuldig und wollte sich rechtfertigen, doch beim Blick auf seinen Herrn erkannte er an dessen Gesicht, dass er besser schwieg. Und so bückte er sich eilends und sammelte die unversehrten und die kaputten Gläschen und Flaschen auf dem Teppich auf.
»Das ist nicht deine Aufgabe, lass den Lakaien das wegräumen und richte mir den Frack her.«
Wronski betrat das Theater um 8:30. Die Vorstellung war in vollem Gang. Ein alter Logendiener nahm Wronski den Pelz ab, und als er ihn erkannte, nannte er ihn »Euer Erlaucht« und schlug ihm vor, nicht in der Garderobe abzugeben, sondern später einfach nach Fjodor zu rufen. Im hellen Flur war niemand außer Logendienern und zwei Lakaien mit Pelzen über dem Arm, die an einer Tür lauschten. Durch die angelehnte Tür war das vorsichtig begleitende Staccato des Orchesters und eine Frauenstimme zu hören, die prononciert eine musikalische Phrase ausführte. Die Tür ging auf, ließ einen Logendiener hindurchschlüpfen, und die ausklingende Phrase schlug deutlich an Wronskis Ohr. Doch die Tür ging gleich wieder zu. Wronski hörte das Ende der Phrase und die Kadenz nicht, merkte aber am donnernden Applaus hinter der Tür, dass die Kadenz zu Ende war. Als er den von Kronleuchtern und bronzenen Gasbrennern hell erleuchteten Zuschauerraum betrat, hielt der Lärm noch an. Die Sängerin war noch auf der Bühne. Im Glanz ihrer entblößten Schultern und Brillanten, unter Verbeugungen und Lächeln, sammelte sie mit Hilfe des Tenors, der sie an der Hand hielt, die ungeschickt über die Rampe fliegenden Bouquets ein und trat zu einem Herrn, Mittelscheitel im pomadeglänzenden Haar, der mit langen Armen etwas über die Rampe streckte. Und das ganze Publikum, im Parkett wie in den Logen, war aufgewühlt, reckte sich vor, schrie und klatschte. Der Kapellmeister auf seinem Podest half bei der Übergabe und rückte seine weiße Halsbinde zurecht. Wronski trat mitten ins Parkett, blieb stehen und blickte sich um. Weniger denn je richtete er seine Aufmerksamkeit auf die bekannte, gewohnte Umgebung, die Bühne, diesen Lärm und diese altbekannte, uninteressante, bunte Herde der Zuschauer im brechend vollen Theater. Wie immer saßen in den Logen irgendwelche Damen mit irgendwelchen Offizieren im Hintergrund. Wie immer diese farbenfrohen Frauen. Weiß Gott, wer das war. Die Uniformen, die Gehröcke. Wie immer auf dem Olymp die gemeine Menge. Und unter der ganzen Menge in den Logen wie in den ersten Reihen gab es vielleicht 40 wirkliche Menschen. Männer und Frauen. und auf diese Oasen richtete Wronski sofort seine Aufmerksamkeit, mit ihnen trat er sofort in Verbindung. Der Akt war zu Ende, als er eingetreten war, darum ging er nicht erst zur Loge des Bruders, sondern gleich zur ersten Reihe und blieb an der Rampe stehen bei Serpuchowskoi, der das Knie gebeugt, mit dem Absatz gegen die Rampe pochte und ihn, als er ihn von Weitem erblickte, mit einem Lächeln zu sich rief. Wronski hatte Anna noch nicht gesehen. Er schaute absichtlich nicht in ihre Richtung. Dank der Richtung aller Blicke wusste er aber, wo sie war. Er schaute sich unauffällig um, suchte jedoch nicht sie. Auf das Schlimmste gefasst hielt er Ausschau nach Alexei Alexandrowitsch. Zu seinem Glück war Alexei Alexandrowitsch diesmal nicht im Theater. »Wie wenig Militärisches du noch an dir hast«, sagte Serpuchowskoi. »Bist ja ein Diplomat, ein Schauspieler, irgend sowas.« »Ja, sobald ich zurück war, habe ich gleich den Frack angezogen«, erwiderte Wronski, lächelte und holte langsam das Theaterglas hervor. »Darum beneide ich dich, das gebe ich zu. Wenn ich aus dem Ausland zurückkehre und das hier anlege«, er berührte die Achselschnüre, »ist es mir leid um die Freiheit.« Serpuchowskoi hatte die Hoffnung auf eine dienstliche Tätigkeit Wronskis längst aufgegeben. Aber er mochte ihn nach wie vor und war heute besonders liebenswürdig zu ihm. »Schade, dass du den ersten Akt verpasst hast.« Wronski hörte nur mit halbem Ohr zu. Er führte derweil das Theaterglas vom Parkett zum ersten Rang und musterte die Logen. Neben einer Dame mit Turban und einem kahlköpfigen alten Herrn, der verärgert im weiterwandernden Theaterglas aufflackerte, erblickte Wronski plötzlich Annas Kopf, stolz, berückend schön und lächelnd im Rahmen der Spitzen. Sie saß in der fünften Parkettloge, 20 Schritt von ihm entfernt, saß vorne und leicht umgewandt sagte sie etwas zu Jaschwin. Die Haltung ihres Kopfes auf den schönen und breiten Schultern und das beherrscht erregte Strahlen ihrer Augen und des ganzen Gesichts erinnerten ihn vollkommen an jene Anna, wie er sie auf dem Ball in Moskau erblickt hatte. Jetzt aber empfand er diese Schönheit ganz anders. An seinem Gefühl für sie war jetzt nichts Geheimnisvolles. Und darum hatte ihre Schönheit, obwohl sie ihn stärker anzog als zuvor, zugleich etwas Kränkendes für ihn. Sie schaute nicht in seine Richtung, aber Wronski fühlte, dass sie ihn schon gesehen hatte. Als Wronski das Theaterglas erneut in jene Richtung hielt, fiel ihm auf, dass Prinzessin Varvara besonders rot war im Gesicht, unnatürlich lachte und unablässig zur Nachbarloge hinüberschaute. Anna dagegen hatte den Fächer zugeklappt, pochte damit gegen den roten Samt der Brüstung und spähte irgendwohin, sah aber nicht und wollte offensichtlich nicht sehen, was in der Nachbarloge vorging. Auf Jaschwins Gesicht lag die Miene, die er sonst hatte, wenn er beim Spiel verlor. Die Stirn gerunzelt zog er den linken Schnurrbart immer tiefer in den Mund und schielte ebenfalls zur Nachbarloge. In dieser Loge links waren die Kartasows. Wronski kannte sie und wusste, dass Anna mit ihnen bekannt war. Kartasowa, eine hagere kleine Frau, stand in ihrer Loge und mit dem Rücken zu Anna legte sie den Überwurf um, den ihr Mann ihr reichte. Ihr Gesicht war bleich und zornig, und sie redete höchst erregt. Kartasow, ein dicker, kahlköpfiger Herr, blickte sich unablässig zu Anna um und suchte seine Frau zu beruhigen. Als seine Frau hinausgegangen war, zögerte ihr Mann lange, suchte Annas Blick und wollte sich anscheinend von ihr verabschieden. Aber Anna bemerkte ihn offenbar absichtlich nicht. Halb umgewandt sagte sie etwas zu dem ihr zugeneigten, kurzgeschorenen Kopf Jaschwins. Kartasow ging hinaus, ohne sich verabschiedet zu haben, und die Loge blieb leer. Wronski begriff nicht, was eigentlich vorgefallen war zwischen den Kartasows und Anna, aber er begriff, dass etwas für Anna Demütigendes vorgefallen war. Er begriff es aufgrund dessen, was er gesehen hatte, und vor allem aufgrund von Annas Gesicht, die, das wusste er, ihre letzten Kräfte aufbot, um die übernommene Rolle durchzuhalten. Und diese Rolle äußerer Ruhe gelang ihr durchaus. Wer sie und ihren Kreis nicht kannte, wer nicht die teilnahmsvollen, missbilligenden und verwunderten Äußerungen der Frauen hörte, dass sie sich in der Gesellschaft zu erscheinen erlaube, auch noch so auffällig zu erscheinen, in ihrem Spitzenschmuck und ihrer Schönheit, der weidete sich an der Ruhe und Schönheit dieser Frau und ahnte nicht, dass sie die Gefühle eines Menschen empfand, der am Schandpfahl steht. Da Wronski wusste, dass etwas geschehen war, aber nicht wusste, was eigentlich, war er verstört und alarmiert. Und da er etwas zu erfahren hoffte, ging er zur Loge seines Bruders. Er wählte absichtlich den Anna gegenüberliegenden Parkettgang, und am Ausgang stieß er auf seinen früheren Regimentskommandanten, der mit zwei Bekannten sprach. Wronski hörte, wie der Name Karenina fiel, und bemerkte, wie der Regimentskommandant Wronski hastig beim Namen nannte, nach einem bedeutsamen Blick zu den beiden. »Oh, Wronski, wann kommst du zum Regiment? Ohne Gelage können wir dich nicht ziehen lassen. Du gehörst doch zum festen Stamm«, sagte der Regimentskommandant. »Schaff ich nicht, sehr schade, ein andermal«, sagte Wronski und rannte die Treppe hoch zur Loge des Bruders. Die alte Gräfin mit ihren Stahllöckchen, Wronskis Mutter, war in der Loge. Im Flur des ersten Rangs traf er auf Varya und Prinzessin Sarokina. Varya begleitete Prinzessin Sarokina zur Mutter, dann gab sie ihrem Schwager die Hand und begann sogleich mit ihm über das zu reden, was ihn interessierte. Sie war so erregt, wie er sie kaum je gesehen hatte. »Ich finde das nichtswürdig und widerwärtig, und Madame Kartasowa hatte überhaupt kein Recht dazu. Madame Karenina«, fing sie an, »was ist denn? Ich weiß von nichts.« »Wie, du hast es nicht gehört?« »Verstehst du, ich höre als Letzter davon.« »Gibt es jemand Bösartigeren als diese Kartasowa?« »Was hat sie denn getan?« »Mein Mann hat es mir erzählt. Sie hat Karenina beleidigt. Ihr Mann fing von Loge zu Loge mit Karenina ein Gespräch an, und Kartasowa machte ihm eine Szene. Sie hat, heißt es, laut etwas Beleidigendes gesagt und ist gegangen.« Prinzessin Sarokina schaute zur Logentür heraus. »Graf, ihre Maman erwartet sie.« »Ich warte die ganze Zeit auf dich«, sagte seine Mutter mit spöttischem Lächeln. »Man sieht dich gar nie.« Ihr Sohn sah, dass sie ein Lächeln der Freude nicht zurückhalten konnte. »Guten Tag, Maman. Ich war auf dem Weg zu Ihnen«, erwiderte er kühl. »Wieso gehst du denn nicht faire la cour à Madame Karenin?« fügte sie hinzu, als Prinzessin Sarokina sich abwandte. »Elle fait sensation. On oublie la patrie pour elle.« »Maman, ich hatte Sie gebeten, nicht mit mir darüber zu sprechen«, erwiderte er stirnrunzelnd. »Ich sage, was alle sagen.« Wronski erwiderte nichts, sagte ein paar Worte zu Prinzessin Sarokina und ging. An der Tür traf er seinen Bruder. »Ah, Alexei«, sagte der Bruder, »wie widerwärtig. Eine dumme Kuh, nichts weiter. Ich wollte gerade zu ihr gehen, gehen wir zusammen.« Wronski hörte ihm nicht zu. Raschen Schrittes lief er nach unten. Er fühlte, dass er etwas tun musste, wusste aber nicht was. Ärger über sie, dass sie sich und ihn in eine so verquere Situation gebracht hatte, erregte ihn ebenso wie Mitleid für sie um ihrer Leiden willen. Unten im Parkett begab er sich geradewegs zu Annas Loge. Davor stand Stremow und unterhielt sich mit ihr. »Es gibt keine Tenöre mehr. Das war einmal.« Wronski verbeugte sich vor ihr und blieb stehen, begrüßte Stremow. »Sie trafen wohl erst spät ein und haben die beste Arie nicht gehört«, sagte Anna zu Wronski mit einem, wie ihm schien, spöttischen Blick. »Ich bin kein Kenner«, sagte er und blickte sie streng an. »Wie Fürst Jaschwin«, sagte sie lächelnd, »er findet, die Patti singe zu laut.« Ihre kleine Hand in dem langen Handschuh griff nach dem Programmzettel, den Wronski vom Boden aufgehoben hatte. »Ich danke Ihnen«, sagte sie, und in diesem Augenblick zuckte plötzlich ihr schönes Gesicht. Sie erhob sich und zog sich in die Logentiefe zurück. Als Wronski bemerkte, dass während des nächsten Aktes ihre Loge leer blieb, verließ er unterm Psst des zur Kavatine verstummten Publikums das Parkett und fuhr ins Hotel. Anna war schon da. Als Wronski bei ihr eintrat, war sie allein, noch in der Aufmachung, in der sie im Theater gewesen war. Sie saß im ersten Sessel an der Wand und schaute vor sich hin. Sie blickte auf zu ihm und nahm sofort wieder ihre vorige Haltung an. »Anna«, sagte er, »du bist an allem schuld«, rief sie mit Tränen der Verzweiflung und des Zorns in der Stimme und stand auf. »Ich habe dich gebeten, dich beschworen, nicht zu fahren. Ich wusste, es würde unangenehm für dich.« »Unangenehm«, schrie sie, »entsetzlich. Solange ich lebe, das vergesse ich nicht. Sie sagte, es sei eine Schande, neben mir zu sitzen.« »Gerede einer dummen Frau«, sagte er, »aber wozu so etwas riskieren, herausfordern? Ich hasse deine Ruhe. Du hättest mich nicht bis dahin bringen dürfen, wenn du mich lieben würdest.« »Anna, was hat meine Liebe damit zu tun?« »Ja, wenn du mich lieben würdest, wie ich liebe. Wenn du dich quälen würdest, wie ich.« Und sie blickte ihn mit erschrockener Miene an. Sie tat ihm leid. Dennoch verdross es ihn. Er beteuerte ihr seine Liebe, denn er sah, nur das konnte sie nun beruhigen, und er ließ keine Vorwürfe laut werden. Aber in seinem Inneren machte er ihr Vorwürfe. Die Liebesbeteuerungen, die ihm so abgeschmackt vorkamen, dass es ihm peinlich war, sie auszusprechen, sog sie gierig auf und beruhigte sich allmählich. Am Tag danach reisten sie vollkommen ausgesöhnt aufs Land. Sechster Teil. 1. Darja Alexandrowna verbrachte den Sommer mit den Kindern in Pokrowskoje bei ihrer Schwester Kitty Lewina. Auf ihrem eigenen Gut war das Haus gänzlich verfallen. Und Lewin und seine Frau hatten sie überredet, den Sommer bei ihnen zu verbringen. Stepan Arkadjitsch begrüßte diese Unternehmung sehr. Er sagte, er bedauere es sehr, dass sein Dienst ihn hindere, den Sommer mit der Familie auf dem Land zu verbringen, was das höchste Glück für ihn wäre. Und so blieb er in Moskau und kam nur selten für einen Tag oder zwei aufs Land gereist. Außer Oblonskis mitsamt Kindern und Gouvernante war diesen Sommer auch die alte Fürstin bei Lewins zu Gast, da sie es für ihre Pflicht hielt, auf ihre unerfahrene Tochter ein Auge zu haben, befand sich diese doch in anderen Umständen. Außerdem hatte Warenka, Kittys ausländische Freundin, ihr Versprechen, Kitty zu besuchen, wenn sie verheiratet wäre, eingelöst und war bei der Freundin zu Gast. Sie alle waren Verwandte und Freunde von Lewins Frau. Und obgleich er sie alle gern hatte, war es ihm ein wenig leid um seine lewinsche Welt und Ordnung, die übertäubt wurde von diesem Andrang des Scherbatzkischen Elements, wie er das bei sich nannte. Von seinen Verwandten war diesen Sommer nur Sergei Iwanowitsch bei ihnen zu Gast, aber auch er war kein Mensch von lewinscher, sondern von kosnischewscher Prägung, so dass der lewinsche Geist vollkommen unterging. In dem lange Zeit öden lewinschen Haus waren nun so viele Menschen, dass fast alle Zimmer belegt waren. Und fast jeden Tag musste die alte Fürstin, wenn sie sich zu Tisch setzte, alle durchzählen und einen 13. Enkel oder Enkelin an ein Extratischchen setzen. Auch Kitty, die sich eifrig um den Haushalt kümmerte, hatte reichlich zu tun, um Hühner, Puten und Enten zu beschaffen, die beim sommerlichen Appetit der Gäste und Kinder in Mengen weggingen. Die ganze Familie saß beim Mittagessen. Dollys Kinder schmiedeten mit der Gouvernante und Warenka Pläne, wo sie Pilze suchen könnten. Sergei Iwanowitsch, der seiner Gescheitheit und Gelehrsamkeit wegen bei allen Gästen eine Achtung genoss, die fast an Verehrung grenzte, verblüffte alle, da er sich in das Pilzgespräch einmischte. »Nehmen Sie mich auch mit. Ich gehe sehr gerne Pilze suchen«, sagte er mit einem Blick auf Warenka. »Ich finde das eine sehr schöne Beschäftigung.« »Oder freuen wir uns aber sehr«, erwiderte Warenka errötend. Kitty wechselte einen bedeutsamen Blick mit Dolly. Der Vorschlag des gelehrten und gescheiten Sergei Iwanowitsch, mit Warenka Pilze zu suchen, bestätigte gewisse Vermutungen, die Kitty in letzter Zeit sehr beschäftigten. Sie begann hastig ein Gespräch mit ihrer Mutter, damit ihr Blick nicht auffiel. Nach dem Essen setzte sich Sergei Iwanowitsch mit seiner Kaffeetasse im Salon ans Fenster, führte das begonnene Gespräch mit seinem Bruder fort und schaute dabei immer wieder zu der Tür, von wo die Kinder kommen mussten, die in die Pilze wollten. Lewin hatte sich neben dem Bruder aufs Fensterbrett gesetzt. Kitty stand bei ihrem Mann. Offenbar wartete sie auf das Ende des für sie uninteressanten Gesprächs, um ihm etwas zu sagen. »Du hast dich sehr verändert, seit du verheiratet bist, und zu deinem Vorteil«, sagte Sergei Iwanowitsch, lächelte Kitty zu und hatte offenbar selbst wenig Interesse am begonnenen Gespräch. »Aber du bist deiner Passion treu geblieben, die paradoxesten Themen zu vertreten.« »Katja, stehen ist nicht gut für dich«, sagte ihr Mann und rückte ihr mit bedeutsamem Blick einen Stuhl her. »Und im Übrigen fehlt uns auch die Zeit«, fügte Sergei Iwanowitsch hinzu, da er die Kinder hereinlaufen sah. Allen voran kam, in ihren straff sitzenden Strümpfen, Tanja im Seitgalopp hereingesprungen, schwenkte ihr Körbchen und den Hut Sergei Iwanowitschs und hielt geradewegs auf ihn zu. Kühn stellte sie sich hin vor Sergei Iwanowitsch, und mit funkelnden Augen, die so sehr den schönen Augen ihres Vaters glichen, reichte sie Sergei Iwanowitsch den Hut und tat so, als wollte sie ihm den Hut aufsetzen. Dabei verbrämte sie ihre Dreistigkeit mit einem scheuen und herzlichen Lächeln. »Warenka wartet«, sagte sie, als sie ihm den Hut vorsichtig aufsetzte, denn an Sergei Iwanowitschs Lächeln hatte sie gesehen, dass sie es durfte. Warenka stand in der Tür. Sie hatte sich umgezogen, trug nun ein gelbes Kattunkleid und um den Kopf ein weißes Tuch.
Ich komme, Varvara Andrejewna«, rief Sergei Iwanowitsch, trank die Kaffeetasse leer und verstaute Taschentuch und Zigarrenetui in seinen Taschen.
»Ist sie nicht eine Pracht, meine Warenka?« sagte Kitty zu ihrem Mann, als Sergei Iwanowitsch aufgestanden war. Sie sagte es so, dass Sergei Iwanowitsch sie hörte, was sie offenbar auch wollte. »Und wie schön sie ist. Auf edle Weise schön.«
»Warenka«, rief Kitty, »geht ihr in den Mühlenwald? Wir fahren euch nach.«
»Du vergisst vollkommen, in welchen Umständen du bist, Kitty«, sagte die alte Fürstin, die eilends zur Tür hereinkam. »Du darfst nicht so schreien.« Warenka hatte Kittys Ruf und den Tadel ihrer Mutter gehört. Darauf trat sie rasch und leichtfüßig zu Kitty. Die raschen Bewegungen, die Farbe auf ihrem lebhaften Gesicht, all das zeigte, dass etwas Ungewöhnliches in ihr vorging. Kitty wusste, was dieses Ungewöhnliche war, und behielt sie darum besonders im Auge. Jetzt hatte sie Warenka nur gerufen, um sie in Gedanken vor dem bedeutenden Ereignis zu segnen, das nach Kittys Vorstellung heute Nachmittag im Wald geschehen musste. »Warenka, ich bin sehr glücklich. Aber ich könnte noch glücklicher sein, wenn etwas Bestimmtes einträte«, flüsterte sie ihr zu und küsste sie. Warenka wurde verlegen. »Kommen Sie mit uns?« fragte sie Levin, als hätte sie nicht gehört, was ihr gesagt wurde. »Ich komme mit, doch nur bis zur Tenne. Dort bleibe ich.«
»Muss das wirklich sein?« fragte Kitty. »Da sind neue Fuhrwerke anzuschauen und zu begutachten«, sagte Levin.
»Und du? Wirst wo sein?«
»Auf der Terrasse.«
2.
Auf der Terrasse war die gesamte weibliche Gesellschaft versammelt. Ohnehin saßen die Frauen nach dem Mittagessen gerne dort, aber heute gab es dort noch etwas zu tun. Außer dem Nähen von Wickelhemdchen und dem Häkeln von Windelbändern, womit alle befasst waren, wurde heute auch Varenje dort gekocht. Nach einer für Agafja Michailowna neuen Methode, ohne Zusatz von Wasser. Kitty hatte diese neue, bei ihr zu Hause angewandte Methode eingeführt. Agafja Michailowna, die immer mit dieser Arbeit betraut gewesen war, fand jedoch, was im Hause Levin gemacht wurde, könne nicht schlecht sein, und hatte den Garten- und Walderdbeeren Wasser zugesetzt. In der Überzeugung, anders sei es unmöglich. Sie war überführt worden, und jetzt wurden die Himbeeren im Beisein aller gekocht, und Agafja Michailowna sollte zu der Einsicht gebracht werden, Varenje gerate auch ohne Wasser. Agafja Michailowna stand mit erhitztem und bekümmertem Gesicht, das Haar wirr und die hageren Arme bis zu den Ellbogen entblößt vor dem Kohlenbecken, schwenkte darüber die große Schüssel leicht im Kreis und schaute finster auf die Himbeeren. Dabei wünschte sie von ganzem Herzen, dass sie dickflüssig werden und nicht recht durchkochen mögen. Die Fürstin hatte das Gefühl, gegen sie als die Hauptratgeberin für das Himbeereinkochen müsse sich vor allem Agafja Michailownas Zorn richten. Darum suchte sie so zu tun, als sei sie mit anderem beschäftigt und interessiere sich nicht für die Himbeeren. Sie redete von anderen Dingen, schielte aber immer wieder zum Kohlenbecken.
Thank you. Ha ha ha!